Und ab geht's, ne?
Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag. Der Hagen und der Christian, ne?
Der Christian, den habe ich ja irgendwie vor 2 Jahren kennengelernt, glaube ich. Ist das schon 2 Jahre her?
Bestimmt, ne?
Da war ich so Consultant.
Nee, das kann gar nicht sein, weil ich bin erst ein halbes Jahr hier und ich war ein halbes Jahr bei dem anderen.
Das war also, 2015 im Januar oder so?
Ja, also anderthalb oder so bummelig.
Ja.
Naja. Aber was machen wir überhaupt? Wir wollen Podcast machen. Podcast über Themen. Und die Themen werden wir erst definieren, wenn wir ein paar Podcasts aufgespannt haben. Nee, über IT-Themen natürlich.
Weil natürlicherweise sind wir natürliche ITler.
Ja,
wir sind sozusagen Digital Natives.
Ja.
Oder auch nicht.
Natives und Naives manchmal.
Also, kurz gesagt, ich bin eher Programmierer und Christian ist eher so aus der Operations-Ecke und zusammen macht man das Buzzword DevOps daraus. Im Moment arbeiten wir bei einer Firma, über die wir nicht reden dürfen.
Nee, nicht reden wollen. Also wir
über wollen die Firma, nicht über die reden.
Über die Firma könnten wir ja reden, glaube ich. Ach so. Ich meine, jeder kann auf LinkedIn gehen und weiß, wo wir arbeiten, aber das wollen wir eigentlich rauslassen.
Genau.
Und also ich glaube DevOps, ja, also DevOps, aber das wäre irgendwie zu buzzwordy, wenn wir das als Thema, als Titel nehmen würden, deswegen überlegen wir uns noch einen Sendungstitel, also nicht einen Sendungstitel, den überlegen wir uns pro Sendung.
Wahrscheinlich hat Oracle auch ein Patent da drauf.
Ja, und dann haben wir sowieso verloren. Nee, so ein Podcast-Titel, der fehlt uns noch. Also wenn derjenige, der uns zuhört, falls es einen gibt, wenn der einen Tipp hat, ne? Aber da kommen wir nochmal bei der Hausmeisterei drauf, glaube ich, vielleicht fällt uns ja noch irgendwas Tolles ein.
Genau.
Okay, so als Disclaimer, wir haben eigentlich auch keine Ahnung, ne? Oder gefährliches Halbwissen. Wenn es den Titel nicht schon geben würde als Podcast, dann würde ich ja gefährliches Halbwissen vorschlagen, aber den gibt es leider schon.
Ja, ich meine, aber wir machen das jetzt auch schon fast über 10 Jahre. Also ich mache es jetzt im 10. Jahr.
Ja, ich mache das auch jetzt im...
Und ich habe immer noch das Gefühl, wenn ich auf Sachen gucke, ich habe keine Ahnung. Oder ich habe im Studium die ganze Zeit gepennt.
Ja, ich glaube, das ist auch der Trick. Irgendwann muss man das einsehen, dass man nie Ahnung hat, dass immer was Neues kommt und man muss halt immer up to date sein.
Ja.
Oder was heißt, man muss da halt so entspannt rangehen und nicht sagen, ich muss alles wissen. Das glaube ich wichtig. Aber ja. Gut.
Ich finde die Kommentare bei Heise, letztens habe ich bei Heise was gesehen, da hat unser deutscher Microservice-Fanboy was geschrieben. Und dann kamen halt gleich so Kommentare, das kann man sowieso alles in Java machen. Also, ja, es gibt halt ja auch Leute, die müssen nicht immer das Neueste vom Neuesten wissen.
Nee,
warum? Und sind damit auch sehr glücklich.
Ja, ich meine, das ist ja auch schön. Ich meine, wenn man glücklich ist, und da soll ja auch jeder in seiner Komfortzone bleiben. Ich kenne auch viele Leute, die einen Job machen wollen, wo sie genau wissen, was sie machen wollen, und sie wollen dann aber auch nicht irgendwie, dass sich das verändert. Also die wollen halt so sagen, ich gehe halt zur Post oder so, vor 30 Jahren eingetreten und möchten dann halt 30 Jahre lang das machen und dann wollen sie in Rente gehen.
Ja, und dann ist das eine Katastrophe, dass die Briefmarken jetzt eine neue Zahl draufstehen haben.
Ja, 62 Cent, das musst du hier mit Pfennigbeträge rumgroschen und sowas, das ist doch richtig schlecht. Nein, nein. Nee. Na gut, also das ist kann ja jeder machen, wie er will. Aber ich glaube, wir können da sagen, dass wir da eher so ein bisschen die agile, iterative Fraktion. Okay. Wie lange mache ich das jetzt? Ich glaube 15 Jahre. Meine Ausbildung war 2002, hat sie angefangen.
Und wenn ich so gucke, dein Bart geht auch bis zu den Knien.
Ja. Wenn ich den nicht rasieren würde, dann
wäre jetzt bei den Knien.
Wäre jetzt vielleicht ein kurz bisschen länger. Nein, aber ja. Ja.
Ja, ich finde, ja, agil kann man ja auch positiv nehmen, aber man kann das auch als Schimpfwort benutzen heutzutage.
Ja, und mittlerweile wird es ein bisschen in Schimpfwortige, da driftet es ab, ne? Mhm. Oder man wird immer so ein bisschen suspicious dann, wenn jemand sagt agil. Dann sagt man,
vorsichtig.
Ich habe ja mal in einer Firma gearbeitet, wo sie Agilität als Ausrede genommen haben, das auch verfuschen zu können. Also wo halt harte Deadlines nicht mehr galten und dann konnte man halt sagen, wir sind so agil, dass wir halt auch mit einer verfehlten Deadline noch weitermachen können. Also wir passen das halt uns kontinuierlich an unsere Fehlleistung an. Das ist doch super.
Das finde ich auch gut. Aber das habe ich, ist also wahrscheinlich, wenn Entwickler über Agilität reden, meinen sie oft das agile Manifest, wo ich gar nichts, also das finde ich eigentlich ganz gut. Aber wenn so ein Schlipsträger, Hemdenträger und so von Agilität redet, dann ist
wenn es dann ins Buzzwordige abgleicht. Und wenn er dann sagt, wir müssen halt auf DevOps setzen, damit wir agiler werden, aufpassen.
Dann kündigen, neuen Job suchen.
Ja, jetzt sind wir ja schon hier, jetzt kommen wir ja schon ein bisschen aus dem Prolog raus, aber was wir uns auch noch überlegt haben, also wir machen jetzt mal die erste Sendung, ob wir die jetzt veröffentlichen oder nicht, aber hoffen wir mal.
Die können wir sonst auch später in 20 Jahren einfach so mal als Best-of raushauen.
Ja, oder so, ja. Das wird die noch im Giftschrank lassen. Ja. Und dann irgendwann, wenn wir betrunken sind, dann drücken wir einfach auf den Knopf.
Was nicht heißt, dass wir gerade trinken. Also ich trinke schon, aber eine Coca-Cola live. Das trinkt man heute in Berlin. Marte ist auch schon agile sozusagen.
Oh ja, aber bist du nicht schon Club Marte eigentlich? Bist du doch abhängig?
Ja, aber ich kann nicht gleich morgens, also...
Du musst nur so ein bisschen Koffein, das reicht dann schon. Ja. Mein Live hat wahrscheinlich... Das ist
jetzt ja. Habe ich diese wache, überkrasse Stimme.
Ja, das ist schon richtig gut.
Gut, aber du hast ja auch so einen überlegt. Oh, was war das?
Ich habe mich zurückgelehnt.
Nee, das habe ich auch gehört. Gerade mega krass geknatscht.
Ja, das habe ich auch gehört. Weiß ich nicht, war das vielleicht? Keine Ahnung. Ja, also wir machen das erstmal auf Deutsch, diese erste Sendung. Wir überlegen uns aber, ob wir das vielleicht auch mal auf Englisch machen wollen. Also wenn uns der eine, der uns zuhört, wenn der auch Englisch kann, dann kann er das mal an die Kontaktdaten schicken, die wir halt am Ende der Sendung noch raushauen. Und wir überlegen uns, ob wir das nicht so alterniert machen. Deutsch, Englisch oder so. Aber mal gucken. Mal schauen, wie das Feedback von uns ist.
Ja.
Also wir sind ja wahrscheinlich die Einzigen, die das hören. Müssen wir uns halt noch mal ein bisschen schizophren mit uns selbst unterhalten.
Wir brauchen auch noch ein bisschen mehr Tontechnik.
Ja, wahrscheinlich.
Also ich an dieser Stelle, der dafür ein bisschen verantwortlich war, setze auch noch mal ein Disclaimer an die Tonqualitäten. So ganz sind die Gates nicht richtig eingestellt und der Kompressor ist auch nicht so. Das muss noch besser werden.
Aber ich habe davon ja überhaupt keine Ahnung, das ist das Gute da dran.
Im Moment können wir uns erstmal an die Welt richten. Das geht erstmal.
Gut, also wir haben auch so in einer halben Stunde zusammengeklöppelten Sendeplan. Oder ich weiß nicht, wie lange hast du da gestern was reingehauen?
Die ganze Nacht, ich konnte nicht schlafen. Die
ganze Nacht, ja, das glaubt auch. Ja, also wir wollten mal so ein paar... Oder der Ablauf könnte so aussehen, dass wir halt jetzt so mal ein paar Projekte vorstellen, die wir ganz cool finden, oder so ein paar Themen aus dem Superbereich DevOps. Oder DevOps und DevOps, also mit jeweils Strichen dazwischen. Ja, und dann...
Fängst du einfach mal an.
Ich fange einfach mal an. Also womit ich mich sehr gerne beschäftige und seit langem beschäftige, ist Metrix Collection, also Metrikaufnahme für Systeme. So CPU-Metriken und was nicht alles. Und da gibt es halt so ein paar alte Projekte, so wie Collect-D, das ist so der graubärtige Opa, irgendwie ist ein C geschrieben oder C++, ich denke mal C. Gibt es halt auf jeder Distribution schon seit Ewigkeiten und er sammelt halt Daten und dann schickt er die verschiedenen, oder kann das verschieden ablegen. Ich glaube, früher war es halt nur RDD-Tool, jetzt hat es auch Händler, die halt auch zu neuen Projekten wie Graphite oder sowas schicken können.
Was heißt ein RDD-Tool?
Ach, du ahnst es nicht. Round-Robin-Database, ne?
Ah.
Und wir befinden uns in den 90ern, wo jemand gesagt hat, ich muss mal ein Tool schreiben, das halt RED macht. Ich habe den Namen vergessen. Vielleicht schlage ich das noch nach. Nö, eigentlich nicht. Der Name ist ja auch egal, wer es gemacht hat.
Von dem Erfinder jetzt.
Von dem Erfinder.
Ja, Namen für Schall und Rauch.
Aber wurde in den 90ern in Perl geschrieben und ist ein Format, wo du definierst, also das ist auf jeden Fall erstmal eine Datei, die ein Dateiformat ist RDD. Und in dieser Datei werden halt so Ringspeicher angelegt, also so Ringe. Du kannst halt dann sagen, ich hätte gerne eine Metrik in einem Intervall von 5 Sekunden für 24 Stunden. Das wäre so der erste Ring. Und wenn der Ring vollgeschrieben ist, wird halt überschrieben. Also du hast halt so einen Buffer, ne, so einen Ringbuffer. Und du kannst dann halt sagen, okay, die ersten 24 Stunden will ich in 5 Sekunden haben. Und dann mache ich noch einen zweiten Ring auf, der einen Minutenintervall hat, der für eine Woche läuft. Und dann mache ich noch einen Ring auf, der für und so weiter und so fort. Du kannst halt mehrere Ringe in dieser Datei definieren. Und das wird dann halt automatisch in den nächsten Ring überführt. Also die ersten 24 Stunden werden in 5 Sekunden Intervall aufgenommen. Und dann schläuft es halt über in den nächsten Ring und so weiter. Und so hast du halt eine Datei, die eine Maximalgröße hat, die halt nie unendlich wachsen kann und aus der du dann die Metriken wieder rauskratzen kannst. Problem bei dem Ding ist halt, also es wird in vielen Projekten genutzt, so Ganglia und so, die benutzen das alle. Oder
was ist denn Ganglia? Habe ich auch noch nie gehört.
Also so ein Monitoring-Tool. Wir wollen es aber nicht zu weit führen.
Aber man merkt schon, dass...
Da gibt es viel zu besprechen.
Auf jeden Fall. Von Operations
Naja, auf jeden Fall sind halt diese RDD-Tools, diese RDD-Files, da muss man halt für jede Metrik, oder nee, man kann auch mehrere Metriken in einem File ablegen, aber man muss auf jeden Fall, wenn man daraus dann einen Graph generieren kann, das kann halt RDD-Tool auch, man kann halt sagen, ich hätte gerne aus diesen Metrik-Datei hätte ich gerne einen Graph gemalt, einen PNG-Graph, und das kann halt dieses Tool alles schon selbst machen. Nur wenn man dann zwei Graphen aus verschiedenen Files überlagern will, dann muss man halt wieder ein neues File anlegen und dann kann man aus diesem File wieder Graphen rauskratzen und Graphen malen. Und das war irgendwie so das Problem. Also man kriegt es halt schnell reingemalt, reingeschrieben und man hat dann halt ein paar tausend Files vielleicht rumliegen, aber es funktioniert. Aber das Problem ist halt, man kriegt es halt schlecht wieder raus. Also man kann halt nicht so, ich will nicht sagen agil, aber nicht so die Metriken selbst discovern, also so herausfinden, wenn es neue Metriken gibt, welche Metriken gibt es und dann halt verschiedene Metriken überlagern, was man heutzutage eigentlich oder schon seit längerer Zeit gerne machen will. Naja, aber das ist RED-Tool, so in den Nutshell. Und das unterstützt eigentlich so die alten Projekte sowieso, also wie gesagt, Collect-D und so. Und da gibt es halt noch ein anderes älteres Projekt, das nennt sich PCM, Performance Co-Pilot oder nee, Performance Co-Monitor. Performance Co-Monitor, glaube ich. Co-Pilot, nee, heißt PCP. Ja, PCP, sorry. Ist auch schon ein bisschen älter. Ist aber ganz, ganz nett. Insofern, dass Netflix ihr Monitoring-System darauf aufgebaut hat. Also es ist halt so ein Plugin-System, da kann man halt unterschiedliche Händler und man kann halt viele, viele Plugins dafür schreiben und da gibt es halt schon ganz viele, das ist irgendwie schon 20 oder 25 Jahre alt. Und Netflix macht ihr Monitoring nach einem Blogpost, den sie mal vor ein paar Monaten gemacht haben, basierend auf PCM. Das Coole ist, dass die dann halt per Websocket die Metriken, die auf jedem System gesampelt werden, zur Verfügung stellen und dann haben sie ein Projekt Viper. Ein Projektname. Aber die haben auf jeden Fall so ein JavaScript-Frontend, wo man dann auf seiner Workstation sagen kann, ich hätte gerne die Metriken von dem und dem und dem und dem Host, ohne dass eine zentrale Einheit dazwischen liegt. Und dann kann man halt direkt sagen, ich würde gerne in der höchsten Auflösung die Performance-Werte von verschiedenen Systemen einfach charten auf meinem Laptop oder auf meiner Workstation. Was halt ziemlich cool ist. Man muss halt nicht warten, bis es durch die Pipeline durchgeruckelt ist, sondern man kann es halt direkt von dem System abgreifen und dann bei sich selbst auf dem Laptop charten, ohne auch von irgendwem abhängig zu sein. Das gefällt mir halt sehr gut. Weil wir springen, glaube ich, ein bisschen schnell ins Thema rein. Ne?
Ich glaube auch. Aber das ist okay. Also für die meisten Leute weiß ich nicht, ob das, ja, kommt ja immer drauf an, welchen Hintergrund man hat. Heutzutage, glaube ich, werden ja Metriken oder so ein bisschen der Hype ist ja auch schon wieder vorbei, aber es ist ja jetzt irgendwie gute Standard, eine dicke, fette Queue irgendwie an dieses irgendwo sich hinzustellen. Alle reporten und man macht zentrales Logging und Collection von Metrics, Events und Logs halt zentral über eine fette Queue und schließt dann andere Datensysteme an die Queue an und guckt dann halt, was man da rauskriegt. So. Und das ist ja der so klassische Data-Pipeline-Geschichte irgendwie.
Ja, aber ich glaube, das ist so, aber eher so eine Development- Utopie will ich nicht sagen, aber das ist halt schon das, was man haben will. Und ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass man da auf jeden Fall hin will. Aber ich glaube, von der Ops-Seite her ist eher so, dass man das irgendwohin speichern will. Also, dass man nicht diese Pipeline-Denke hat, sondern man sagt halt, ich will es halt erstmal irgendwo hinschreiben und dann kann ich das nachher wieder rauskratzen. Irgendwie.
Ja, aber also so wie es halt früher gemacht worden ist, hat man es halt am Platz sozusagen gemacht. Heute geht man eben davon aus, dass Hardware auch verschwindet in das sozusagen in Operations reingeht und wieder rausgeht und dabei halt irgendwie keine Spuren hinterlässt. Und wenn man nun kritische Metriken auf irgendwelchen Host-Festplatten speichert, die im Produktionsbetrieb eine wichtige Rolle spielen, dann ist es halt irgendwie Käse. Und ich glaube, da ist halt so dieser Gedanke, das zentrale Logging halt zu machen, auch weil sich eben im Datenbanksektor so viel getan hat und bei den Storage-Lösungen. Aber ich kann total verstehen, dass man als Operations-Mensch halt immer noch auf den Host will und halt einen reichhaltigen Host haben möchte, der ganz viel kann.
Ja, ich glaube, das war schon irgendwie zentral schon abgelegt, also auch so in Collect-D-Zeiten oder so, dass du kannst es auch von einem Collect-D zum nächsten Collect-D forwarden und dann gibt es halt so einen zentralen Collect-D-Agent, der das dann auf eine Festplatte schreibt und diese Festplatte ist dann vielleicht irgend so ein teurer Enterprise-Storage und damit machst du dann halt deine Langzeitarchivierung. Und ich kenne halt, da will ich nicht nochmal absteigen, aber das können wir nochmal später machen, aber ich kenne halt Umgebungen, wo halt Leute wie wild in RED-Tool reingeschrieben haben, so zehntausende Metriken pro Sekunde und waren total stolz drauf und haben das irgendwie mit Rumdisk und Memcached und so machen müssen, damit das überhaupt funktioniert, aber auf die Frage hin, und wie kannst du es denn visualisieren oder wie kannst du dann die Daten irgendwie auswerten? Ja, nee, das ist ja nicht mein Problem. Ne? Also wenn du halt 10.000 Metriken pro Sekunde in LED-Tool schreibst, kriegst du halt dann nie wieder raus. Ne? Nie wieder. Weil du halt.
Das ist interessant. Also da, wo ich meine ich habe ja gar keine Masterarbeit, da, wo ich meinen Abschluss gemacht habe bei dem Professor, das Schlagwort war sozusagen, jetzt ist das schon wieder passiert. Das ist nicht mein Handy.
Na sicher, ist es bei Edge?
Ist jetzt im WLAN drin. Aber ich kann das natürlich auch. Ich wollte ja nur die Zeit stoppen, muss mich ja nicht gleich so aneiern. So, machen wir das mal aus. Gut. Da hieß das sozusagen, das geflügelte Wort war Information is nothing without retrieval.
Ja, richtig. Da würde ich sofort unterschreiben. Also das, aber da sind halt viele Leute nicht so hinter.
Ja, und dann ist aber auch noch, so man muss auch nicht immer alles speichern. Ne? Ich habe letztens so eine Analyse gemacht für einige Logdaten, die ich zu verantworten habe, wo ich dann irgendwie, keine Ahnung, so 4 bis 5 GB die Stunde ist es einfach nur das Protokollieren, dass sich ein SSH-Daemon am System authentifiziert hat.
Ja,
ich glaube, das ist dann halt irgendwie, weiß ich nicht. Also
das Problem ist, glaube ich, dann eher so, also mein Bruder sagt ja immer, haben ist besser als brauchen und das finden, glaube ich, auch viele IT-Verantwortliche. Und das ist dann eher so Ass-Covering, dass du sagst, wir haben es alles gespeichert und dann könnten wir theoretisch da ja darauf zugreifen.
Ja.
Also, das ist, ja. Ja, aber da werden wir uns ja auch noch im Laufe der Jahre, die wir jetzt hier, Jahrzehnte, Dekaden...
Wir sitzen hier jetzt fest, ne?
Ja, wir sitzen jetzt fest. Ne? Das hilft dir nun mal alles nichts.
Also, naja.
Naja, aber das sind halt... wir sind auch ein bisschen wieder weit kurz angerissen, aber...
Aber du wolltest ja
auch... Lang war ausgeschweift. Nein, also diese, wie gesagt, ohne Projects in der Matrix Collection, um da nochmal drauf zurückzukommen. Collect-D, habe ich gesagt, PCP.
PCM.
PCP. Ja, PCP, nee, Performance Copilot heißt es. Und dann gibt es halt so Python-Geschichten wie Diamond, das gibt es ja schon ein bisschen länger, wo man halt kleine Python-Skriptchen hat und so einen übergeordneten Masterprozess, der dann halt den Output von diesen kleinen Skriptchen einsammelt und dann irgendwo hinschicken kann. Das gibt es schon wieder gerauscht, ne?
Wie meinst du das jetzt aus?
Ist das vielleicht irgendwas anderes? Oder muss ja. Naja, kriegen wir auch noch raus. Wie gesagt, Diamond, Python-Projekt. Schon relativ alt. Und aus der OpenTSDB-Ecke gibt es T-Collector, was so ähnlich funktioniert. Hast halt auch kleine Python-Skriptchen und kannst es dann auch abschicken. Aber da geht es halt nur zu OpenTSDB. Und was ich cool finde jetzt gerade, wo ich gerade voll aktiv mitarbeite auch oder Pull-Requests stelle und versuche mich da so ein bisschen einzubringen, ist Fullerite von Yelp. Also Fullerite ist irgendwie härter als Diamond, deswegen haben sie sich das Projektnamen überlegt. Und ist in Go geschrieben und ist aber rückwärtskompatibel zu Diamond, heißt, dass es die Diamond-Kollektoren alle nutzen kann und es halt so ein Plugin hat, das halt diese Diamond-Kollektoren einfach auch einsammeln kann. Und Fullerite hat aber so einen ähnlichen Ansatz, also man hat halt verschiedene Plugins, die man halt als Kollektoren haben kann, also man kann verschiedene Daten einsammeln, da gibt es halt verschiedene Händler, um das an verschiedene Zielsysteme zu schicken. Und und das ist halt, wie gesagt, in Go geschrieben, sehr leichtgewichtig und sehr accessible, finde ich. Und da bin ich halt schwer dabei, irgendwie daran rumzubasteln. Finde ich sehr cool. Ja. Wollte ich noch was sagen? Ich glaube, den Faden verloren. Aber ja, also Fullerite, die auf jeden Fall auschecken. Da bin ich ja. Schwer am Pull-Request stellen. Und das Ziel wäre irgendwie diese PCP-Art, die halt Netflix macht. Also, dass man einen Websocket hat, an dem der Kollektor halt möglichst hochfrequent das einsammelt, meinetwegen alle Sekunden oder so. Aber dann halt die Metriken nicht in dieser hohen Auflösung weiterschickt, sondern dass man halt einstellen kann, okay, schick das mal alle 30 Sekunden ein Aggregat von diesen Sekunden-Samples weg. Und man kann sich dann entweder mit einem anderen Client oder mit per ZeroMQ oder so zu diesem Collector connecten und sagen, ich möchte jetzt aber aktuell gerne diese hohe Auflösung auch haben. Also, dass man so ein optionales, hohes Sampling hat, das wäre halt, finde ich, cool. das würde ich gerne noch in dieses Fullride-Projekt noch mit einbringen. Also, dass man halt zappelt und meinetwegen die letzten 5 Minuten vielleicht sogar buffert. Und wenn man dann sagt, jetzt möchte ich gerne mal die hochauflösenden Daten haben und vielleicht noch die Daten von den letzten 5 Minuten auch. Weil wenn irgendwas passiert, ich meine, das ist ja so der Use Case. Ja, eigentlich willst du ja alles haben, aber du willst es halt nicht alles haben, weil du willst ja nicht alles storen, das brauchst du ja unendlich viel Plattenplatz. Aber wenn irgendwas passiert, möchtest du vielleicht ad hoc sagen, okay, jetzt möchte ich halt meine Sample-Rate, jetzt möchte ich mehr speichern, weil ich habe jetzt irgendwie einen Error in den Logs gesehen und ich möchte jetzt wissen, wie halt die Metriken sich verhalten auf dem System. Also wäre halt cool, wenn der Collect-Agent, der Collector halt vielleicht 5 Minuten buffert und dann aggregiert weiterschickt. Aber wenn halt irgendein Incident ist, dass man ihm dann sagen kann, okay, jetzt nimm nochmal die 5 Minuten aus dem Buffer und schick alles hochauflösend zu dem Backend, sodass halt der SRE, der Operations-Mensch, halt dann auch auf diese hochauflösenden Daten zugreifen kann und so viel besseres Debugging machen kann.
Ja, ich muss gerade daran denken, so, es gibt ja im Netz ganz schöne Postmortem-Geschichten so, wo dann halt mal irgendwie was schiefgegangen ist. Ich glaube, so das letzte war jetzt gerade bei Elasticsearch, ist halt die cloudbasierte Search-Service runtergegangen. Und dann wird das halt so aufgeschrieben, oder bei Google war halt ein Outage in Google App Engine oder Google Cloud Storage, wo halt eine ganze Weltregion sozusagen abgeraucht ist, weil sie halt falsche DNS-Auflösungstabellen geschickt haben und deployed haben, und dann haben sie das zurückgerollt. Und bei den letzten Postmortems, die ich so gelesen habe, war es eigentlich jetzt eher so da musste auf jeden Fall jemand davor sitzen und musste verstehen, was passiert ist im Prozess, und dann sich halt eine konkrete Technologie angucken, die nämlich versagt hat, also die erstmal finden, dann gucken, was dort passiert ist. Bei Google waren es halt unterschiedliche Deployment-Check-Skripte, die Bugs hatten halt so. Also wo man halt jetzt, also worauf ich hinaus will, ist, glaube ich, dass Metrics sind wichtig, aber ich glaube eher für so eine Data-Mining-Analyse. Also so, dass zum Beispiel kann Google mittlerweile ziemlich genau sagen, welche Festplatten irgendwie eine gute Preis-Leistungs-Verhältnis haben und welche eine schlechte. Klar. Und das können sie halt nur wegen den Metrics machen. Klar. Die Frage, ob ein SRI jetzt halt in einer konkreten Situation anhand von sehr genauen Metrikauflösungen bessere Entscheidungen trifft, ich weiß es nicht, ich bin kein Ops-Typ, aber...
Ja, ich glaube, wo Menschen halt gut drin sind, ist halt so Detection, also du hast halt irgendwie so einen visuellen, du hast halt einen Graph oder mehrere Graphen, die übereinander gelegt sind, und dann so Korrelationen zu finden innerhalb des Graphs oder innerhalb zwischen verschiedenen Graphen oder sowas.
Das auf jeden Fall.
Das kannst du halt super machen. Und wenn du dann halt wie in vielen Firmen halt, dass du halt irgendwie so eine Wall hast, wo du mehrere Monitore mit mehreren Metriken hast, ich meine, da kannst du viel Gehirnschmalz in Anomaly Detection reinknallen, aber den Menschen, der halt auf diese Daten, auf diese Metriken guckt und dann sagt so, oh, das ist aber komisch. Also, oder vielleicht auch einfach, wenn irgendwas schief läuft, aber er weiß nicht genau was, dann einfach durch so Default-Graphen durchzuscrollen und zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt mal die 10 wichtigsten Performance-Metriken an und dann zu detekten, wann halt irgendwie was komisch ist, das kann halt ein Mensch super.
Nee, und das braucht man auch als Unterstützung. Also genau. So, ich glaube, solange man halt auf die, ja, weiß ich auch nicht genau, aber ach, mich stört das, dass ich wirklich 10 Millionen Einträge habe, wo einfach nur drinsteht, SSH root.
Ja, natürlich. Aber ja, klar.
Da kann ich nichts mit anfangen.
Das muss man dann eher ausfiltern. Aber,
also, aber natürlich, wenn ich sehe, dass die Rate irgendwie durch die Decke geht oder sie geht halt runter oder ist gar nicht mehr da, dann weiß ich ja auch was. Das ist ja jetzt nicht komplett wertlos.
Ja, und wenn du das dann halt in eine sehr hohe Auflösung auch hast, also wenn du so 30 Sekunden Aggregation hast, das ist halt, wenn das dann halt eine Sache ist, wo halt nur so ein Sekundenpike, also so ein Sekundenpeak immer ist, das flattet halt über die 30 Sekunden total raus. Ne? Also wenn du halt einen Graph hast, der ja immer 5 ist und dann ist er mal für eine Sekunde 10 oder 20 oder 50, wenn du das dann über die Zeit aggregierst, dann ist das natürlich weg, diese Information. Deswegen finde ich so, Sekundensampling sollte halt das Ziel sein, für Datenbanken wahrscheinlich auch Subsekunde, aber wir wollen ja nicht über
Jahr 2000 reden. Von Quantencomputern reden. Brauchen wir dann halt Subsekundenauflösung oder Nanosekundenauflösung.
Mindestens. Wow. Also wenn nicht paralleles Echtzeitjahr war, dann brauchen wir richtig was. Ne?
Jetzt kommt gleich ein Buzzword-Monster auf den Boden. Paralleles Echtzeitjahr. Ja, aber nee, soll es ja geben, habe ich gehört.
Das, ja. Azul okay. und so. Das damit mal so ein wilder Ritt über die Matrix Collection Welt. Den will ich jetzt hier auch zu einem Close bringen. Ich wollte eigentlich nur 5 Minuten reden. Ich glaube, es war zu Viertelstunde.
Wir lassen hier so ein bisschen testweise den Counter mitlaufen. Ja, 15 Minuten.
Ja, dann soll das auch genug sein. Dann würde ich jetzt sagen, mach du mal.
Ja,
dein Thema.
Ja, ich bin so ein bisschen immer noch interessiert an Big Data. Mittlerweile arbeite ich auch in einer Firma, wo man von Big Data reden kann tatsächlich. Aber so in den letzten Jahren bin ich immer wieder über Kafka gestolpert, aber so richtig den Use Case hatte ich dann doch nicht. Worüber ich mich auch immer schön geärgert habe, war der Hadoop-Stack. Was eigentlich eine tolle Sache ist. Aber ich glaube, ich habe, wann war das, 2009, 2010, da habe ich mir so das erste Mal zu Hause halt mit 3 Laptops ein Hadoop-Cluster zusammengefummelt halt und habe mir dann habe ich das geschafft, dass ich beim MacBook hatte ich damals noch, da war auch das Geld ein bisschen dünn, habe ich es dann geschafft, quasi das über WLAN zu machen. Das war aber keine stabile Netzwerkverbindung. Das habe ich dann auch geweckt. Dann habe ich mir einen schönen 10 Gigabit Switch irgendwie zu Hause hingestellt und
für dein MacBook.
Ja. und dann habe ich das einmal angekriegt und danach waren beide Netzwerkkarten von beiden MacBooks Schrott. Weil da konnte er wohl nicht mithalten mit den Paketen, die er hatte. Also ich hatte da nicht so eine gute Experience mit meinem Hadoop-Versuch. Und auch wenn wir das in Produktion irgendwo beim Kunden mal gesehen haben, ja, das Festplatten, also das HDFS, hat seine Berechtigung so und ist irgendwie, glaube ich, eine schöne Sache, wenn es läuft. Aber MapReduce, also irgendwas, ich glaube, es ist dein Kopfhörer.
Ja, ich glaube, es ist mein Kopfhörer.
Oder ist es hier dieses Bluetooth, was hier immer dazwischen knackt?
Das kann natürlich auch sein. Naja, wir arbeiten in unserem Audio-Setup. Wir bitten es zu entschuldigen. Vielleicht hören wir das ja auch nur und es ist gar nicht auf der Aufnahme.
Du, 10.000 Menschen gehen auf die Barrikaden und wollen unseren Hals haben. Ach nee, den Kopf, sagt man, glaube ich. Auf jeden Fall, ach, das war immer nicht so schön. Allerdings hat es natürlich auch zu Innovationen getrieben. So. Also irgendwie Zookeeper musste man dann haben, weil man irgendwie diese ganzen Cluster-Geschichten irgendwie managen wollte. Man wollte irgendwie Konsensus haben, wer ist jetzt Master, wer ist jetzt nicht Master und so weiter. Und Fault Tolerance war dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen wichtig. Eigentlich sind ja ganz schöne Sachen raus entstanden und eben auch, weil es nicht so gut funktioniert hat, glaube ich, das hat auch nochmal so dem NoSQL Storage Solution Hype nochmal mehr Aufwind gegeben, so eben ein paar Sachen zu finden oder neue Sachen anders zu denken, anders auszuprobieren.
Ja, und ich finde, das erste oder vielleicht eines der ersten Projekte nicht, aber ja, vielleicht doch. Aber so ein Stack, der halt so mit Commodity-Hardware auch funktioniert hat. Also ich komme so aus der HPC-Welt, also große Datencenter, Wetterberechnung, jada, jada, jada. Und da ist ja alles Enterprise und alles teuer und alles irgendwie sehr expertenreich irgendwie. Also wenn eine HPC irgendwas einfach ist, dann wird es halt auf jeden Fall nochmal schnell komplex gemacht, damit das auch ja nicht so riecht, als wäre das einfach. Es muss halt im HPC-Bereich muss alles kompliziert sein. Und diese Stacks, die du gerade beschrieben hast, so Hadoop und Zookeeper und so, ich meine, Zookeeper, okay, man muss es halt irgendwie schon verstanden haben, aber wenn man es halt verstanden hat, und da sind wir ja gerade auf dem Weg dahin, dass wir stehen, dann läuft das halt auch auf normalen Systemen. Also man kann halt unterschiedliche Systeme miteinander kombinieren. Also man kann halt Generationen von Hardware dazu stecken und das funktioniert trotzdem noch.
Ja, das ist auf jeden Fall schick. Und ja. Irgendwie... das hat schon viele Vorteile, aber es ist halt irgendwie echt ein Gehässel. Und man muss auch mal sagen, irgendwie ist es jetzt auch schon fast 10 Jahre alt.
Ja, glaube ich. Funktioniert also, immer nur noch so halbwegs.
Und es ist immer noch irgendwie komplett schwierig. Und ja. Irgendwie, also sage ich mal, jetzt schwierig im Vergleich zu was. Ne? Das ist halt, aber zum Beispiel, wenn man Elasticsearch, meine Lieblingstechnologie, Cluster aufbauen will, dann macht man den Prozess an. Irgendwie das Discovery läuft erstmal alleine. Klar, man will für Produktion dann halt Konfigurationsanpassungen machen und das natürlich nicht out of the box so irgendwo hinstellen. Aber trotzdem, es ist halt schon viel, viel schicker. Und ich weiß nicht, ohne den Schmerz, den Hadoop produziert hat teilweise, wären solche Innovationen vielleicht auch nicht zustande gekommen. Wie auch immer.
Aber da noch kurz eingesprungen. Also das ist, finde ich, jetzt auch für eine Technologie, die heute irgendwie entsteht, die muss halt Hello World in 5 Minuten gemacht haben. Also ich kann halt nicht tolerieren, wenn halt jemand irgendwie was macht und dann muss man erstmal eine Woche investieren, um das halt halbwegs zu verstehen.
Ja, aber jetzt, also da habe ich auch noch was zu sagen, aber das können wir dazu zu sagen, da könnte man aber auch einen eigenen Podcast machen. Stell dir vor, du bist ein Medizinstudent Und du gehst hin zu deinem Professor und sagst, wenn sie mir nicht in 5 Minuten erklären können, wie man das Herz hier raus und rein ballert, dann ist ihre Technologie nicht gut.
Nee.
Also komplexe Dinge brauchen halt haben eine inhärente Komplexität, die einfach schwierig ist.
Aber dann kannst du aber auch als Student zu deinem Doktor gehen und sagen, oder Professor gehen und sagen, ich will ja später mal Herzchirurg werden, aber wie kann ich denn ein Pflaster draufkleben? Ne? Können Sie mir das mal erklären?
Ja, aber ein Pflaster draufkleben ist ja nun, also...
Ja, aber das ist halt so der erste, so ein kleines, also nicht das Riesenproblem quasi gleich angehen, sondern also nicht sagen, ich will Mediziner werden, deswegen muss ich jetzt als erstes verstehen, wie ich eine Herztransplantation mache, sondern ich will Mediziner werden und ich möchte jetzt halt als erstes verstehen, wie ich halt eine 5 Minuten irgendwie, weiß ich, eine Wunde desinfiziere oder sowas, wie ich das vernünftig mache. Also, dass man halt so in kleinen Schritten die Lernkurve...
Also, ich verstehe das auch. Man sollte auch schon, Albert Einstein hat gesagt, wenn man irgendwas nicht erklären kann für einen 5-Jährigen, dann hat man es auch nicht verstanden.
Ja, richtig.
So, also es ist halt so, also ich paravisivasiviere. Paravasiviere.
Das glaube ich auch falsch, aber egal.
Das ist bestimmt kein Wort, nehme ich mal an. Okay, also mal wieder kurz zurück. Kafka, ne? Kafka, darüber wollte ich eigentlich sprechen. Kafka wurde ja im Moment als das große Bufferteil, was vor deiner Infrastruktur steht, irgendwie erfunden und kann tolle Sachen machen, kommt von LinkedIn und läuft auch schon ziemlich lange, ziemlich stabil bei denen.
Was ist es denn überhaupt?
Es ist ein, das ist jetzt eine Fangfrage.
Es ist ein
Log.
Distributed Log, oder?
Ja, genau.
Also du willst eine Nachricht irgendwie speichern, schickst irgendwas hin.
Ja, und er schreibt die einfach weg. So, und wenn du sie abfragst, kannst du sie in der Reihenfolge, wie du sie reingeschickt hast, auch wieder rausholen. So, es ist ein Append-Log.
Also kann man sich vorstellen, wie so ein Log-File auf einem Rechner, halt nur, dass ich halt nicht ein Log-File habe, sondern ein System, was halt diese Log-File-Funktionalität gibt. Und du kannst halt dann...
Ja, es ist, also sozusagen jede Datenbank hat ja so ein Transaction-Log. Oder so ein Commit-Log letztendlich. Ich glaube, so nennen sie das auch. Ich glaube, sie nennen das Commit-Log.
Mhm.
Apache Kafka is published, subscribe, messaging, read, thought as a distributed Commit-Log.
Ja, okay. Also du schickst was hin und du kannst halt, mehrere Leute können sich halt zu subscriben.
Ja.
Und können halt sicher sein, dass die Order noch in place ist. Also dass halt die
genau
in der Ordnung, wie es reingeht und dass halt nichts verloren geht. Ne?
Ja. Und also wir werden, glaube ich, in der Zukunft werde ich da jetzt auch noch mal ein bisschen mehr drüber reden. Mensch, du.
Hast du noch einen Schluck Cola Light?
Nee, das ist jetzt, das gärt gerade so in meinem Bauch, Mensch. Also, auf jeden Fall haben die jetzt ein paar tolle Sachen gemacht. Erstens haben sie nämlich ihre Consumer- und Producer-Bibliotheken vereinfacht, aber das schon in Version 0.8.2, glaube ich, oder 0.9. Also da muss man jetzt nicht mehr so aufpassen und man muss nicht mit seinem Client halt erst zu Zookeeper gehen und sagen, wo ist denn der Broker für diesen Teil von dem Ding? Und ein Broker ist halt ein Host in dem Kafka-Cluster, der für verschiedene Topic-Partitionen zuständig ist.
Topic-Partition.
Ein Topic ist ein Commit-Log sozusagen in Kafka. Also wir können halt sagen, wir haben ein Topic, da sind unsere Logs drin oder Events oder Metriken. Hätten wir jetzt halt 3 Topics.
Also ist der Log-File-Name quasi, oder?
Ja.
Kann man sagen?
Ja, oder unser Commit-Log-Name. Ja. Und das Ding wird halt dann verteilt und dafür werden Partitionen pro Topic angelegt und die liegen auf verschiedenen Hosts und die nennt man Broker. Ich hoffe, ja, wie gesagt, alles gefährliches Halbwissen hier. Aber so habe ich das bisher verstanden.
Ja, okay.
Das Tolle ist jetzt, dass jetzt auch Stream-Processing und Stream-Prozessoren halt irgendwie so einen Hype gekriegt hatten. Ich glaube, das erste war Storm, das kam damals von Backtype und wurde dann von Twitter gekauft. Und da hat der Nathan Maas auch ein Buch geschrieben. Ach, da kann man ganz viele Geschichten jetzt mittlerweile zu erzählen. Das ist ja auch schon ein bisschen her. Ja, lass ruhig mal, ich fange dann einfach an, weiter zu reden.
Nee, warte, das war, glaube ich, doof. Aber egal. Ja, hau mal rein. Ich habe gerade dieses Nein überschrieben, glaube ich.
Ja, ist richtig. Nehmen wir auf?
Ja, wir nehmen auf.
Okay, gut. Also, technische Probleme. Ich glaube, ich war jetzt gerade bei Apache Kafka stehen geblieben und Stream-Prozessoren und die lange Geschichte der Stream-Prozessoren. Auf jeden Fall ist da in den letzten Jahren auch nochmal was passiert, so mit Flink und Samsa. Und Martin Kleppmann, glaube ich, heißt der. Der steht auch so hinter Samsa und er hat mit bei LinkedIn gearbeitet und kennt Kafka natürlich auch ziemlich gut und hat sich da eigentlich eine tolle Sache überlegt. Und
sag noch mal, also muss aber ganz kurz sagen, was Stream Processing oder diese ganzen Stream Prozessoren eigentlich, was die machen. Also man kennt ja so Batch-Systeme, denke ich mal, wo man halt eine Aufgabe hat, die man halt, wo man
ja, sagt, okay, also, ich. Ja, also die erste Klassifikation, wir sollten dann auch mal einen Podcast über Big Data machen. Also wenn man das jetzt schnell machen will, kann man sagen, es gibt halt sozusagen Batch-Prozessoren, also Datenmengen, die ich irgendwo abgelegt habe, die ich nur prozessieren kann über Batch-Jobs. Und das ist so der Klassiker, der dann
also halt über Loop gekommen ist. Also ich habe halt zum Beispiel Log-Files von den letzten 5 Tagen und ich möchte halt diese Log-Files irgendwie auswerten.
Oder was damit machen, ja. Dann schreibe ich halt MapReduce-Job über HDFS oder MapReduce-Job über mein HBase. Und prozessiere die Daten und das wird dann im Cluster gescheduled vom Job-Tracker und Task-Manager und wie die Dinger alle heißen. Und dann arbeitet das ganze Cluster und macht dieses Number-Crunching für einen. Und da kann man sozusagen eine Sicht auf die, ja, auf den gesamten Speicher haben, wenn man möchte. Man könnte also sozusagen irgendwie mit allen Daten arbeiten, aber wenn man mit allen Daten arbeitet, muss man halt diese Zeit machen. Und dann kann man sozusagen so eine historische View halt sich rausgenerieren und dann halt, genau, mit einer Datenanalyse die Ergebnisse produzieren, die alle Daten zusammengenommen liefern. Und dann gibt es, also das ist die Lambda-Architektur nach Nathan Maas in diesem Big Data-Buch, wo halt gesagt wird, es gibt halt diese Batch-View, die kommt halt aus dem Long-Term-Storage halt, aus meistens HDFS, Hadoop, HBase. Und es gibt halt eine Real-Time-View und die muss mit den Echtzeitdaten kommen. Und wenn jetzt man im Twitter-Szenario ist, dann kommen da halt Milliarden Messages pro Sekunde irgendwie an oder was. Und wenn man daraus irgendwas machen will, dann kann man halt nicht wochenlang warten. Und ja, um halt das halt in Near-Real-Time hinzukriegen, hat man halt eine Real-Time-Processing-Pipeline. Und das hat dann damit angefangen, dass man, also bei Storm sind das dann, ich glaube, Bowls heißen die Dinger, die was machen und die heißen die anderen.
Sprouts gibt es da noch, glaube ich.
Sprouts sind halt Data-Konnektoren, wo dann Daten sozusagen in diese Topic reinlaufen. Also man hat eine Topologie und die besteht meistens aus Bowls. Also da kommen dann halt Echtzeitdaten rein, die machen kurz was. Das ist ziemlich ähnlich wie in die Mapper, gehen halt die ersten Daten rein, die Mapper produzieren wieder Output, wird wieder raufgepackt auf die nächsten Mapper und irgendwo ist halt ein Reduce-Schritt und der führt dann halt die Daten zusammen und das kaskadiert sich so durch und am Ende ist dann halt das Ergebnis fertig.
Vielleicht kurz, um ein Beispiel zu geben, vor so Hadoop oder so. Also sagen wir mal, wir haben jetzt die Logdaten der letzten 5 Tage und wir wollen halt irgendwie die Webserver-Timestamps oder sowas wollen wir vergleichen oder zusammen aggregieren. Da könnte man halt mit so Bash-Kommandos, mit Grab erstmal alle Apache-Logs raussammeln, das in eine neue Datei schreiben und dann im nächsten Schritt sagen, okay, jetzt mach mal AWK und hol mir mal nur alle Timings raus und dann im nächsten Schritt aggregiert man halt diese Timings zusammen und macht daraus einen Chart oder sowas. Ja, das wäre so Pre-Hadoop halt, quasi. Genau,
früher hättest du das halt, du kannst halt das Pipe-Pattern sozusagen auf einem Unix- oder POSIX-Host halt so benutzen. Genau. Und da hast du deine ganzen Tools und letztendlich kommt ja auch die Idee Map und Reduce kommen halt aus den C-Funktionen und damals hat sich Google bei seinem Paper halt daran irgendwie gehalten. Genau, und
aber ja, damals hat man das halt noch, um noch kurz zu sagen, damals hat man das halt gemacht, wenn die Datei fertig geschrieben war. Also man hat halt gesagt, wir nehmen halt die Daten vom letzten Tag, die sind halt dann finit, die sind halt zu Ende, ja, und dann wird halt auf diesen Daten rumgewühlt. Und genau, das ist halt dann so ein Batch-Job. Also man hat halt Aufgaben, die halt ein Ende haben und die werden dann halt einfach so durchgeführt. Ne? Ich nehme halt das Syslog vom letzten Tag und dann mache ich damit Sachen und am Ende habe ich dann halt die Informationen vom letzten Tag so rauskristallisiert, rausgelöst.
Und genau, das ist vielleicht auch das Entscheidende, dass man sagt, ich habe eine Datei, die hat einen Anfang und ein Ende oder ich habe einen Datensatz, der hat einen Anfang und ein Ende, versus man im Stream-Processing einen kontinuierlichen Datenfluss hat, von dem man erstmal ausgeht, dass der keinen Anfang und kein Ende hat. Natürlich beginnt er irgendwann und man kann ihn bestimmt auch ausstellen.
Ja.
Und aber jetzt arbeiten wir sozusagen auf einem Strom von Daten und da hat sich jetzt auch ganz viel getan. Ich denke mal, also für mich ist da, wo es halt erstmal programmiertechnisch interessant wurde, war tatsächlich irgendwie Java 8, wo wir dann halt die Streaming-API haben, wo wir auch dann sozusagen wir haben eine Sequenz von Daten, irgendwie eine Liste oder so und wir können halt eigentlich sagen Stream und dann kann man darüber mappen und filtern und Flatmap machen und Group By und solche Geschichten. Man hat da jetzt halt jetzt in Java eine ganz schicke API, das gab es dann halt vorher auch schon. Und
aber war nicht der Schritt von so finiten Daten zu Stream, war das nicht dann irgendwann so Microbatching? Also das hat man ja sowieso schon gemacht. Jetzt halt oder man hat ja Informationen, die halt immer kommen und was man dann sagt, ich will jetzt die Daten vom letzten Tag nehmen, das ist ja dann quasi schon einfach ein Batching. Man definiert halt einfach Anfang und Ende. Man könnte das ja auch weitertreiben und sagen, ich nehme nicht den letzten Tag, sondern ich nehme halt die immer stundenweise oder minutenweise oder sekundenweise.
Genau, das ist auch komplett. Also in Storm war das auch so. Also die reden auch von Mini-Batches so. Also die ja halt durch die Leitung geschickt werden. Bei Spark ist das genauso. Die reden auch von Micro-Batching so. Und bei Samsa ist es das erste Mal so und bei Flink, dass halt sozusagen dieses Muster umgedreht wird. Mhm. Man kann halt sozusagen ein Batch aus einem Snippet von einem Stream machen, indem man halt sagt, von hier bis da im Stream.
Ja, genau.
Und das ist halt, da kommt Kafka wieder ins Spiel als Appendlog oder Commitlog, wo man sagen kann, ich habe ja irgendwie hier diesen Offset und von diesem Offset bis diesem Offset ist dieser Batch definiert.
Ja.
Und dann kann ich halt Micro-Batching machen, obwohl das eigentlich ja ein kontinuierliches Commitlog ist.
Ja, so. Also das ist eigentlich so ein bisschen so Fake-Stream-Processing, würde ich sagen, oder? Es ist halt einfach so, man sagt halt, man.
Nein, das ist historisch gewachsen. Man wusste halt nicht, man kam ja halt aus der Batch-Welt und hat Dupe gemacht und hat sich halt gefragt, wie kann man jetzt halt das irgendwie, wie kriegt man in der Zeit, in der Kürze der Zeit so viele Daten durchgerauscht und prozessiert und Storm war da damals der Vorreiter und hat bestimmt auch nicht alles richtig gemacht und Spark wird ja jetzt auch ganz krass gepusht so, wobei meine Erfahrung mit Spark jetzt nie so die dollsten waren gerade, aber es hat halt gerade so einen Hype. Und Samsa finde ich halt theoretisch eigentlich am besten und am fundiertesten. Und wenn man sich mal die Talks von Martin Kleppmann anguckt, dann dann findet man auch er macht sozusagen mit, er definiert Apache Kafka quasi als die Pipe in dem ganzen POSIX-Ding. Du kannst halt sozusagen von einem Commit-Log in den nächsten pipen und du kannst dazwischen halt Funktionen anwenden.
Ja.
Und bei Samsa ist es jetzt so, dass Samsa zum Scheduling der Jobs und der eigenen Prozessor oder Stream-Prozessoren oder der Logik, die dann da was mit den Daten macht, da benutzt es noch Yarn und also den Yet Another Resource Manager.
Nee, Negotiator.
Negotiator, weil N und M und so. Ja. Und da muss Samsa halt sozusagen irgendwie noch Jahren dafür benutzen, um sich zu ordnen und zu wissen, wann wer was wo tut und falls wie Failover ist, dass die Jobs auch neu gestartet werden und so weiter. Es macht dann eine ganz clevere Sache, finde ich, dass es nämlich halt State, den es produziert, also sagen wir mal, wir aggregieren über ein 5-Minuten-Fenster, so halt lokal speichert und hat halt, jeder Samsa-Job hat halt lokal eine kleine Datenbank, wo es halt sein State halt akkumulieren kann. Wenn der Job aber failt, hat er quasi diesen lokalen State, der wurde immer gleichzeitig mit einer Job-ID in Kafka in den Topic mit dieser Job-ID gesprochen. Also der Job raucht ab, der Job wird einfach neu gestartet, hat keinen State, weiß aber, dass er unter dieser Job-ID einen State findet in Kafka, holt sich den wieder rein und arbeitet einfach weiter. Das ist schon ziemlich cool. Und Confluent IO, jetzt um endlich mal zu dem Punkt zu kommen, wo ich mich eigentlich hin will, hat das, glaube ich, mit Martin Kleppmann halt irgendwie aufgegriffen. Auf jeden Fall hat Confluent.io jetzt eine Kafka Stream Processing Feature eingebaut in Kafka 0.10. Und das bedeutet jetzt letztendlich, dass man in seiner Infrastruktur, abgesehen von dem Long-Term Storage HDFS, eigentlich nicht mehr MapReduce unbedingt braucht. Sag ich mal jetzt mal so ganz revolutionmäßig.
Du willst jetzt ja aufrufen zum
Ja, ich will zum Boykott aufrufen, weil irgendwie, ich meine, also die meisten Ops-Leute, die ich kenne, die hassen Java. Die hassen die GVM. Also sie hassen auch Docker, wobei das ja auch eigentlich irgendwie alles das Gleiche ist.
Du sagst zum ersten Mal Docker in diesem Podcast, by the way, ne? Das wollte ich mal dazu gesagt.
Ja, das ist bis jetzt nicht gefallen. Irgendwann musste das kommen.
Das kommt nicht von mir, das wollen wir mal festhalten. Ne? Ja. Du hast es ja eingeführt. Ich wollte ja eigentlich in diesem Podcast über Docker nicht reden.
Nee, aber also ich wollte nur sagen, dass man ja schon damals mit der GVM auch gesagt hat, ist uns egal, wir bauen jetzt eine Plattform, eine Ausführungsplattform für Code, den wir halt auf jeder Maschine starten können, für die wir eine GVM bauen können. Und jeder kann halt dieses Programm schreiben und einen Class-File generieren und der kann auf dieser GVM halt laufen. Und wir machen ein Archiv und packen alle Dependencies in ein abgeschlossenes Datei-Ding rein und das führen wir dann halt auf dieser Runtime auf. Ja. aus. Und ja, es ist jetzt endlich nichts Neues, aber ich glaube, man geht damit immer den ultimativen Hardware-Menschen und Server-Leuten halt total auf die Kette, weil man halt so ein Weltraum oder so ein Universum in einem Universum aufspannt, wo die dann irgendwie sich ausgeschlossen fühlen, glaube ich.
Das ist dann wieder ein Layer of Abstraction, wo man nicht reingucken kann, ne?
Ja, und das macht einen total nervös, weil man ja die 10.000 Milliarden Codezeilen, die im Linux-Kernel verbuddelt sind, komplett durchsteigt. Ja, und weil das ja bei der GVM halt auch nur Milliarden Zeilen sind, die man auch nicht durchsteigt. Also ich kaufe das Argument irgendwie nicht.
Ja, aber worauf im Unrecht gibt es keine Gleichheit.
Ich muss unbedingt einen Punkt machen jetzt hier. Ja, und zwar mein Punkt ist irgendwie auf jeden Fall das neueste Kafka auschecken und mit der Streams API rumspielen, weil die kann rudimentär, sieht die fast genauso aus wie die Streaming API von Java 8. Und wer Glück hat und noch nicht Hadoop installieren musste in seinem Unternehmen oder wer Glück hat und das loswerden kann, der hat jetzt ein gutes Argument an der Hand und sagen, wir können unsere Daten mit Kafka in Realtime prozessieren.
Und das kommt mit Kafka 0.9, ne?
Nee, 0.10, glaube ich. Erst. Ja. Ich dachte auch immer, das wäre 0.9, aber ich habe gestern nochmal dieses Tutorial ausgecheckt als Preview. So ist das auch jetzt noch eine Technical Preview und es ist auch noch nicht Production Ready. Und
noch nicht production ready.
Schreiben die ganz ehrlicherweise darauf. Finde ich ja auch nett von denen.
Ja, finde ich
also,
auch nett.
Man kann da halt einmal mit rumspielen. Das Beispiel, was ich ausführen wollte, hat auch gleich nicht funktioniert. Also so viel zu diesen 5-Minuten-Readmes.
Ja.
Ja, das war ein bisschen schade. Aber
ja, da finde ich die Dokumentation von Samsa auch ein bisschen dürftig. Also es gibt halt, ich habe das...
Ja, du musst halt das Buch kaufen.
Gesagt. Ja, aber es gibt halt online, gibt es halt ein Tutorial, so ein Hello World. Und das ist halt das Einzige, was es da gibt.
Ja.
Das ist halt ein bisschen schwach irgendwie. Das gibt bei Flink, gibt es da halt schön viel Dokumentation.
Ja, ich weiß nicht, die Flink-Leute, die sind ganz schön flink.
Die sind richtig flink, aber das ist wahrscheinlich auch der Name dann, ne? Die kommen ja von der TU Berlin.
Ach. Also ich komme ja nicht von der TU Berlin, um mal ehrlich zu sein. Und ich finde das jetzt auch nicht so traurig.
Nee, ich auch nicht.
Gut, naja, aber gut. Das war mein Topic. Auf jeden Fall die aktuelle Kafka-Version angucken. Auf den Confluent.io Blog gehen. Da gibt es die Tutorials und das Reingehen. Für mich hat es jetzt gerade nicht funktioniert, aber ich wette, ein gewitzter GVM-Mensch kann sich da bestimmt durchhangeln und weiß, was zu tun ist. Jetzt muss ich mal zurück zu unserem Podcast Nummer 1, Google Docs Dokument. Ich bin dann durch.
Ja, dann.
Aber ich würde sagen, wir machen jetzt nicht noch jeder einen zweiten Topic. Das dauert hier ja immer 15 Minuten, wenn wir das machen.
Ja, das stimmt allerdings. Ja, dann droppen wir mal unsere beiden nächsten Topics und gehen mal zum Punkt Meme der Woche.
Achso, dann wär ich ja jetzt wieder nur am Reden. Dann entweder das Meme der Woche oder die Hacker News Story, würde ich sagen.
Ja, dann
lass mal abstimmen, wer ist für Hacker News Story?
Ja, dann mach die Hacker News Story.
Ja, okay. Also das andere war der Carbon Footprint. Und da muss man sich mal erkundigen, was Greenpeace und die UN zum Human-Made Carbon Footprint sagt.
Ja, und du da. Und,
das ist aber wieder so verschwörungstheoretisch.
Ja, jetzt ne? Immer kurz, um nur kurz 2 Minuten drauf einzugehen oder eine Minute. Also, du meinst, dass Skynet, wenn Skynet das liest, dann sagt, ja, dann brauchen wir keine Menschen mehr. Die machen ja eh nur Schmutz.
Richtig. Die gehören auch nicht zur Natur oder so.
Nee.
Das sind einfach so blöde, die kommen irgendwie von woanders und die haben auch nichts.
Das ist nur so ein Auswuchs, so eine Mutation vom Affen, die wir eigentlich gar nicht brauchen.
Ja, und viele Esser, ne?
Ja.
Die braucht keiner.
Die machen halt auch nur Scheiße, dann kommt vielleicht noch Trump.
Ja.
Und dann ist sowieso doof.
Ja.
Dann machen wir doch gleich Schluss. Ja.
Die sitzen eh nur da und pupsen in ihr Sofa.
Also du meinst, es ist zu gefährlich.
Aber man kann das schon mal so einstreuen. Ja. Also wenn man weiß, die sind expensive, so human beings, human resources, dann kann man die auch irgendwie so einsparen.
Ja.
Ne?
Oder minimieren erstmal.
Oder Potenziale finden.
Ja.
Ja. Oder Headroom.
Headroom.
For improvements.
Mal ein bisschen Overhead beseitigen.
Richtig.
Ja.
Und dann können die auch weg.
Dann können die auch weg.
Gut, dann haben wir das Meme der Woche eigentlich auch noch gemacht.
Du findest es gefährlich, weil wenn das eine AI irgendwie AI...
Ich denke halt, Worte sind entscheidend. Und wenn man anfängt und menschliches Laufen auf dem Planeten in Zahlen auszudrücken, in Form von Kohlenstoffdioxidausstoß, dann läuft irgendwas nicht so richtig.
Und dann ist man ja auch schnell dabei, da eine KPI draus zu machen, ne? Key Performance Indicator, und sagt so, hier...
Ja, also, und dann streamst du in Realtime halt die Metrik raus und dann geht die durch die Decke.
Ja, und dann sagst du ja hier, er ist wichtig, weil er macht für seinen Carbon Footprint wenig sowas, aber der halt nicht. Dann bist du bei so Sozialdarwinismus schon fast. Ne? Komm schnell zur Hacker News Story.
Ja, Hacker News Story. fand ich ganz lustig. Today I accept that Rails is yesterday's software. Und das ist ein Blogpost über einen Entwickler, der halt ganz viel mit Rails in seinem Leben gemacht hat. Und das geht eigentlich darum, wie sozusagen die modernen Software-Stacks oder die Stacks, eigentlich glaube ich, ich habe das erste Mal Rails angeguckt 2006, als ich mein Startup in the US of A hatte. Und das ist ja jetzt aber auch schon zehn Jahre her. Und da kam Rails gerade raus und das iPhone und Twitter und YouTube war gerade ein Jahr alt oder so. Also das war irgendwie, das war ja Web 2.0 damals.
Ja. Ne? Und da hatte Twitter ja noch den Monolithen in Rails. Und weißt du, wie der hieß? Wie die den intern genannt haben?
Nee.
Monorail.
Monorail.
Ah. Monolith, Rails, Monorail.
Clever. Ja, und da hatten sie auch noch eine SQL-Datenbank.
Waren das noch Zeiten?
Ja, da ging das alles noch. Auf jeden Fall habe ich mir das damals angeguckt und fand das auch schon, ich fand das war zu viel Magic. Also ich war auch damals kein starker Programmierer, das bin ich auch heute nicht. Ich weiß nur mehr.
Oh, jetzt bestell dich mal nicht so runter,
ja. Chef. Naja, ich weiß nicht, ich kenne schon noch. Aber egal. Auf jeden Fall war mir das zu komplex und ich habe es nicht verstanden, weil der hat so ein Schema-Generator halt gehabt. Also du hast halt so Domain-Objekte angelegt und dann hat er daraus eine Datenbank-Tabelle erzeugt. Und aber also ich fand das alles gruselig. Und aber der Blogpost, also Today I accept that Rails is yesterday's software, beschreibt letztendlich, wieso man das geliebt hat, dass man halt einfach so mehr Fokus auf das Design hatte. Es war alles nicht mehr so kompliziert, überhaupt eine Middleware zu schreiben. Man konnte halt sehr schnell halt irgendwie seine Daten auf die Reihe kriegen. Das Backend war ratzfass fertig, fast 100% generiert letztendlich. Und man konnte aber vorne halt irgendwie tolle Sachen bauen. Es sah alles fluffig aus, es hat alles funktioniert und es war schick. Und naja, wie er jetzt sozusagen darauf gekommen ist, dass, naja, er guckt halt jetzt im Moment, also das ist halt ein Beispiel, das fand ich so gut, er guckt auf einen CoffeeScript-Stack-Trace, der generiert wurde aus einem Just-in-Time-Plugin in der Rails-App, das halt mit irgendwie im Backend läuft, aber über einen anderen Kram-Socket irgendwie in den Browser zurück diese Fehler-Message macht und man trotzdem nicht weiß, wo der Fehler eigentlich wirklich passiert ist, weil hunderte Module irgendwie eingelinkt sind von 100 anderen Modulen und dass diese ganze Komplexität halt einfach ja nicht mehr zu durchschauen ist. Und letztens das war Anfang des Jahres oder zum Jahreswechsel, gab es auch so einen schönen Blogpost über Node.js, Why the Web is Broken oder so. Das ist halt genau das gleiche Problem, dass wir halt irgendwie immer noch nicht gelernt haben, Software-Technik richtig zu machen.
Wieso, aber Node.js hat doch eine neue Version rausgebracht und gesagt, wir haben jetzt alles gelöst, wir brauchen keine andere Programmiersprache außer JavaScript.
Ist sowieso die beste.
Ja. Und dann, ich meine, das wird auf Servern benutzt und das wird...
Ich meine, über Programmiersprachen können wir uns bestimmt auf diesem Programm auch noch vortrefflich streiten. Vielleicht laden wir auch mal Gäste ein zum Streiten. Ich glaube ja gar nicht, dass die Softwaretechnik oder dass die Programmiersprache dann ist natürlich ein Teil, weil man halt natürlich irgendwie so die Gunst oder Missgunst von Programmierern auf sich zieht mit der Syntax, aber letztendlich ist das alles, glaube ich, gar nicht so wichtig. Wichtig ist, wie man halt, was halt einfach und was ist halt schwierig und wie macht man einfache Dinge leicht, also wie kann man schwierige Dinge leicht lösen, ja. So, also es geht um easy und simple. Und auch die Clojure-Community, das ist natürlich der Himmel auf Erden im Moment, also so für mich.
Ja, ist so functional, ne?
Also ist es ja auch ein bisschen, aber ich bin ja jetzt auch nicht der Oberguru im Functional Programming, aber das hilft natürlich schon ungemein bei vielen Sachen. Ich glaube, der Hauptpunkt für mich ist es halt, man hat Daten und man hat Funktionen über Daten. Und da komme ich wieder zu dem guten alten deutschen Begriff Datenverarbeitung.
Oh.
Ja, wir wollen Daten verarbeiten. Ja, wir wollen gar nicht irgendwie Objektnetzwerke von Milliarden von Klassen und Heaps, wo man überhaupt nicht mehr weiß, welche Objekte sich mutieren. Das ist alles, ja, das ist nicht easy und das ist auch nicht simple. Also es fehlt irgendwie brachial bei beiden, auch wenn halt sozusagen die Syntax von Java easy ist.
Ja.
Aber das macht es nicht simple. Und simple ist schlecht für IT.
Und gerade in Bezug auf so, was man jetzt heute hat, so Multiprozessoren und verteiltes Rechnen und so, da willst du es halt explizit haben. Aber wir driften ein bisschen ab
und mir ging es halt darum, dass es halt nochmal schön zusammenfasst, was bei der Organisation von Software sozusagen eine wichtige Rolle spielt und dass das irgendwie noch nicht erreicht ist. Und falls wir, also darüber möchte ich mich auch in Zukunft ein bisschen mehr unterhalten. Weil ich sehe, also ich habe jetzt auch in Clojure, habe ich halt irgendwie, alles sind halt kleine Libraries und dann sind die Dependencies. Also entweder hat man halt alles selber geschrieben und dann hat man halt den Monolithen, oder man hat auf der anderen Seite halt alles gesplittet und kleine, in paar kleine Pakete gemacht, aber dann hat man diese Abhängigkeitshölle halt irgendwie. Und ja, da kommen ja einige Leute und sagen, es ist ganz einfach, man braucht einfach nur den Bounded-Kontext zu definieren und Domain-Driven Design richtig machen. Das sind die gleichen Leute, die sagen, Objektorientierung muss man einfach nur richtig machen und dann klappt auch alles. Einfach, glaube ich, ist es nicht, nee. Aber irgendwo dazwischen wird sich hoffentlich in der Zukunft was finden. Und ansonsten wollen wir ja auch noch arbeiten. Ne? Also man will ja auch Geld verdienen damit.
Ja.
Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, also für die nächste Show finden wir nochmal ein paar Punkte vielleicht.
Ja, ich meine, wir sind ja jetzt auch schon eine Stunde voll fast oder sowas.
Ja, das ist dann auch zu lange zum Zuhören.
Ja, wir versuchen das mal in die Shownotes reinzukriegen, die ganzen Links, die wir brauchen. Ansonsten machen wir noch einen Blogpost machen wir noch einen Blogpost. Also ich habe einen Blog, da sind wir jetzt auch schon bei der Hausmeisterei. Also wir machen jetzt mal hier, wir schließen das themenreiche Feld mal ab, machen mal die Hausmeisterei. Vielleicht erstmal so die Kommunikationswege. Also wie gesagt, bei mir auf dem Blog habe ich so die Idee, da so eine Sektion einzustreuen.
Hat er auch ein Fully Quiet Domain Name?
Ja, hat er. Also HTTP, ne? Das ist klar. Dann dub für www, sagt man so im Neudeutschen. Ne? Punkt. QNIB.org. Also QNIB, es ist halt so phonetisch ähnlich meines Nachnamens. Ne? Aber es war ein Projekt für meine Bachelorarbeit, nennt sich Qualified Networking with InfiniBand. Ne? Also wenn man eine Eselsbrücke braucht, das ist die Eselsbrücke. Und da werde ich das versuchen, mal irgendwie eine kleine Seite da rauszukarben, wo wir...
Browser!
Browser?
Ich habe nur gerade das mit dem InfiniBand und ich musste da jetzt was zu sagen, weil ich kann diese Brücke, kann ich mir nicht merken.
Ja, okay.
Und es gibt diesen Witz mit den drei Browsern. Was seid ihr? Browser, was macht ihr? Das Internet browsen. Und was macht ihr gut? Wie macht ihr es? Schnell. Und am Ende kommt halt der Internet Explorer und schreit, Browser! Der hat halt nicht so viel verstanden. Aber es ist auch ein alter Witz.
Den kann ich noch nicht. Naja, auf jeden Fall, da werden wir mal versuchen, irgendwie das so ein bisschen zu dokumentieren. Und wenn die Shownotes nicht in die Dings reinkommen, hier in den Podcast selber, dann mache ich das dahin oder mache es doppelt, mache es da sowieso. Egal. Dann kann man uns auf Twitter noch erreichen, also mich unter @cqnib.
Und mich @sojoner.
So, Jona und C. Knieb. Genau. Und dann haben wir uns noch immer keinen Namen für den Podcast überlegt. Da könnte derjenige, der uns zuhört, also wir gehen mal davon aus, dass es so nur einer ist, ne? Vielleicht ich Mama oder so.
Oder du.
Ja, oder, ja gut, dann vielleicht drei. Also was wir uns so initial überlegt haben, so ein paar Sachen, wären vielleicht Lost in Buzzwords oder Lost in Buzztech. Been there, done that.
Ich finde ja No Engineering in IT gut, aber das... glaube ich, versteht keiner. Weil ich bin großer Fan von so Maschinenbauleuten oder Elektrotechnikern, so richtigen Ingenieurskünsten, die halt so tolle Sachen machen. Irgendwie.
Ja, oder so
und da klappt das ja auch. Oder Leute, die Autos bauen. Die fahren ja auf Straßen und fallen nicht um.
Wie wäre es denn mit Non-Architekten? Weil ich finde ja, diese Architektenanalogie ist ja auch ein bisschen falsch in der IT. Du baust ja nichts irgendwie, du baust ja nicht eine Brücke, wo du genau weißt, wie viele Leute rübergehen und was für eine Parameter du hast und wo Physik schon, also sowieso schon eine Wissenschaft ist, die verstanden ist und die deterministisch ist, sondern in der IT baust du ja eine Brücke und sagst erstmal, du machst dazu eine Hängebrücke rüber oder ein Seil und hast irgendwie eine Rutsche oder was.
Ja, und erstmal sagst du auch, die geht von New York nach London. Genau. Und am Ende sagst du dann, nee, eigentlich von Buttenwader nach Buttenwader Ost.
Ja, genau. Du sagst erstmal, du brauchst dann mindestens 200 Kilometer lange Brücke und dann stellt sich raus, braucht doch nur 50 Meter. Ne? Genau. Und dann hast du eine Strickleiter erstmal drüber gelegt, um zu gucken, ob du überhaupt rüber willst. Ne?
Non-Architecture finde ich ganz gut.
Non-Architecture.
Oder Concept Blues.
Ja. Naja, wir überlegen uns mal. Wenn derjenige, der uns zuhört, Ideen hat, der kann dann sauber twittern oder ne, irgendwie rüberschauen. Ja,
gut,
okay.
Das war's dann auch, ne?
Das war's dann auch für unseren ersten Giftschrank-Podcast.
Ja. hauen sie rein, machen sie es gut und vertippen sie sich nicht so viel.
Nee, und genau. Und Feedback gerne willkommen, ne? Also, ja. Dann schön mit Öl, ne?
Tschüss.
Tschüss, Giz.